Wir spielen heute wieder Fußball im Konjunktiv in unserem Community-Format. Was wäre, wenn, mit folgender Frage, welches Spiel aus der Vergangenheit willst du nochmal erleben? Wir haben verdammt viel Input bekommen. 12 Vorschläge gehen wir genauer durch und droppen dann am Ende der Sendung auch unsere eigenen Picks. Also starten wir rein und beginnen mit dem Meister und dem Vorschlag von Dr. Zaius via YouTube. Galatasaray, Sturm Graz vom 7.11.2000. In der 75. Minute war Sturm 2:1 hinten im Parallelspiel. Spiel waren die Rangers vorne, damit wäre Sturm in der Gruppe auf Platz 3 gelandet. 5 Minuten später standen beide Spiele 2:2 und Sturm hat damit die Champions League Gruppe auf Platz 1 beendet. Und klar, die letzten 10 Minuten ist der Ball nur noch hin und her geschoben worden, weil beide Mannschaften mit dem Ergebnis aufsteigen. Trotzdem eine absolute Sternstunde des österreichischen Fußballs. Das war ziemlich gut alles eigentlich schon erklärt in diesem Kommentar.
Danke. Nächstes Spiel. Bin ich sehr happy drüber. Ich meine, da war ich heiße 5 Jahre alt und ich kann mich partout nicht dran erinnern.
Ja, ich kann mich schon nur sehr gut erinnern, weil es war wirklich eine Sternstunde, weil man Gruppensieger. Ja. Also eigentlich
Gruppensieger in der Champions League. Ja. Mhm. Da kann man dann über die gichonesken Schlussminuten hinwegsehen.
Es war damals, wer, Markus Schopp damals mit dem Ausgleich? Oder wer hat's, ich kann mich noch irgendwie erinnern,
das doch Markus Schopp war. Das war ein Eigentor.
Hakan Ünsal. Hakan Ünsal. 80. Minute, Mario Schadell damals auch getroffen und natürlich Serge Juran. Generell überragende Champions League-Saison damals von Sturm Graz in einer Gruppe, glaube ich, mit den Rangers, Galatasaray und
Monaco.
Monaco. Mhm. Also von dem her, man ist dann in diese zweite Gruppenphase aufgestiegen und war wirklich, ja, kann man schon sagen, das ist sicherlich auch ein legendäres Spiel der österreichischen Fußballgeschichte gewesen.
Definitiv.
Etwas jünger zurück liegt der Vorschlag von Michael Rothschädel. Der glorreiche Sportclub Sturm Graz demontiert den FC Red Bull Salzburg mit 5:0 2024 Zeitgeschichte. Wird dieses Spiel so in Erinnerung bleiben, dass man in 20 Jahren nochmal zurückdenkt an diese Partie?
Ich wollte gerade sagen, als wäre es gestern.
Hm? Ja,
gestern, ja. Legendäre Sturmaufstellung. Damals noch mit Kasi Begovic und Mika Pirevs.
Na, oh ey,
da waren sie. Sogar ein anderer Trainer.
Und Christian Ilzer noch Trainer gewesen. Wahnsinn, also. Das waren Zeiten.
Mhm. Na, bleibt das wirklich so im Gedächtnis des österreichischen Fußballfans verankert, dass das so ein geschichtsträchtiges Spiel war? Geschichtsträchtiges Spiel war?
Kommt nicht häufig vor, dass Salzburg so eine drüber gezogen bekommt. Ja. Also ist für mich in dieser Saison auf jeden Fall auch das Duell, wo ich mir das noch eher im Hirnkastel aufbehalten werde.
Mhm. Also ich glaube, wenn Red Bull Salzburg diese Saison tatsächlich irgendwie auf Platz 3, 4, 5 oder was auch immer abschließt, dann wird dieses Spiel exemplarisch für den Niedergang des Vereins stehen.
Ich glaube, es wäre natürlich noch heftiger gewesen, wenn es, sagen wir so, im letzten Drittel der Saison über die Bühne gegangen wäre, weil dann wäre es wirklich so der Sargnagel höchstwahrscheinlich dieser Spielzeit gewesen für Red Bull Salzburg. Aber ja, die Zeit wird die Antworten mit sich bringen. Reisen wir in
die Wahrheit ist eine Tochter der Zeit.
Ja, gut, machen wir weiter mit der Wiener Austria und dem Vorschlag von Patrick Schimani. Austria Wien 5:1 und Shakhtar Donetsk 1. Janoschko wird heute für seinen Torjubel 2 Gelbe kassieren. Jalminia Elfer, der das Netz nicht berührt, und Thorsten Helstad Doppelpack von der Bank. Du warst damals im Stadion.
Ich war damals dabei. Im Stadion, ja, war, glaube ich, sogar das erste Spiel. Oder nein, es war quasi mehr oder weniger das letzte Spiel von Walter Schachner. Mhm. Oder was das vorletzte. Also ich habe noch dieses Janoschko-Freistoß-Tor in Erinnerung, wo er den Ball in die Mauer schießt, der Ball auf ihn zurückprallt und er ihn dann wohl eh reinknallt ins Netz. Charminia mit dem viel überheblicher kann man Elfer nicht mehr schießen, als er den geschossen hat. Aber war ja damals Rückkehr der Austria in den internationalen Bewerb, wenn man den World Cup ausschließt, seit, keine Ahnung, 8 Jahren oder so. Mhm. Und ja.
Ja, aber es war dann eine trotzdem sehr kurze Europacup-Saison. Danach hat man, glaube ich, Porto gezogen und ist dann in 2 Spielen sang- und klanglos ausgeschieden.
Gegen einen FC Porto, der überragend halt Europacup-Sieger geworden ist. Ne?
Ich glaube, sie haben den UEFA Cup damals, glaube ich, gewonnen und das Jahr darauf danach die Champions League.
Ja. Aber zu dem Zeitpunkt war Porto halt.
Ja. Ja. Hätte sich ein paar mehr Zuschauer verdient gehabt haben. Ernst-Happel-Stadion, 13.000 Leute haben das 5:1 gesehen.
Ja, es war halt Schachtja damals.
Ja. Ja. Mit also, Anatoli Dimoschuk.
Im Endeffekt, jetzt im Nachhinein war es dann doch zu wenig für so ein tolles Spiel mit dem Ergebnis. Ne?
Das ist richtig. Absolut. Aber auf jeden Fall habe ich auch noch gut in Erinnerung. Ruben Schreiber hat vorgeschlagen, das Tor von Roman Kienast am 27.08.2013 würde mir reichen. Was ist da passiert an diesem 27. August?
Die Wiener Austria qualifiziert sich erstmals in ihrer Geschichte für die Gruppenphase der UEFA Champions League. Gewinnt das Hinspiel zuvor in Zagreb gegen Dinamo mit 2-0 und verliert dann 2-3 in Wien-Favoriten mit Roman Kinos als Einwechselspieler in der 82. der das entscheidende Tor macht. Die war eine wilde Partie. Das ist echt hin und her gegangen, die war wirklich wild.
Habe ich das noch richtig in Erinnerung? In Zagreb hat die Austria gefühlt keine Chance gehabt und trotzdem 2 Tore gemacht. Also das war ja über 180 Minuten hinweg gesehen, war Dinamo Zagreb eigentlich drückend überlegen und qualitativ eine Klasse stärker.
Ich habe das Spiel in Zagreb nicht so krass in Erinnerung wie das Spiel in Wien eigentlich,
okay. Was
die Stärke von Dinamo angegangen ist.
Also ich kann mich ja vage erinnern, dass halt eben Roman Kinos, glaube ich, in Zagreb ganz spät dann das 2-0 auch gemacht hat. Da gab es dann schon ziemlich Ekstase. Bisschen grobes Halbwissen vielleicht gerade, aber dieses Rückspiel würde ich schon noch auf jeden Fall drüber geben.
Nein, aber in Zagreb haben Leovac und Stankovic getroffen.
Ja, fast. Huch. Aber eigentlich auch, weil bei Zagreb da gespielt hat, ein Marcelo Brozovic zum Beispiel. Ja. Oder auch ein Josip Simonic in der Verteidigung. Also
ja, Dinamo Zagreb hat in den letzten 20 Jahren sowieso unfassbare Spieler rausgebracht. Nein, letzten 30, 40 Jahre überragende Spieler rausgebracht. Das, was ich heute interessant finde, du verbindest wirklich, wenn du an Roman Kienast und die Austria denkst, dann poppt bei mir eben auch genau dieses eine Spiel auf und genau dieses eine Tor.
Ja, jeder hat das Tor und den Torjubel im Kopf. Ja. Ich glaube, die meisten Menschen wissen nicht einmal, dass die Partie ausgegangen ist.
Ja,
und dass die
Austria
eigentlich verloren hat, die Partie.
Ja. Kann mich noch gut erinnern, ist, glaube ich, damals.
Ich war gerade das beste Beispiel fürs Hinspiel.
Der Puls 4 hat das damals, glaube ich, übertragen und
Julia
Kienast damals ja ihren Cousin.
Genau.
Dann im Nachgang interviewt. Also das war schon auch österreichische Fernsehgeschichte, die damals geschrieben wurde.
Das kann man
schon. Ja, wo sicherlich. Ja, Julia Kienast interviewt, Roman Kienast, das habe ich schon sehr, sehr cool gefunden. Und dann steigst in die Champions League auf und wen kriegst du als Gegner? FC Porto, Zenit St. Petersburg und ein Atletico Madrid, was man nicht mit dem aktuellen Atletico Madrid vergleichen kann.
Ja.
Das war schon ein Vater.
Da machst du, keine Ahnung, glaube ich, 5 Punkte und steigst als Letzter aus.
Ja.
Scheidest als Letzter aus in der Gruppe.
Ja. Ist nun mal so. Wir wechseln die Mannschaft, bleiben allerdings in Wien. Wir haben auch natürlich ein paar Vorschläge zu Rapid bekommen von Lukas Abules. Der hat einige Spiele gedroppt. Ich habe mir da jetzt eins rausgezogen. Rapid gegen HSV, Europa League Saison 2009-2010. Es war der erste Spieltag. Es war ein überragender Auftakt damals von Rapid. Ausverkauftes Ernst-Happel-Stadion der HSV. Wenn ich mich nicht täusche, zu jenem Zeitpunkt Tabellenführer der deutschen Bundesliga mit Bruno Labbadia und Rapid fährt da drüber.
Was für Zeiten, wo HSV noch in der Bundesliga auf Platz 1 war und so nach Wien gekommen ist und dann hat Rapid sie 3-0 abgeschossen. Also das kann ich mich auch noch sehr gut erinnern. Ewig in Erinnerung bleibt mir schon dieser Freistoß von Steffen Hoffmann in der 35. Der war ganz fein und natürlich der junge Christopher Drazan, wie er dann kurz nach der Rapid-Viertelstunde das 3-0 macht. Das war ein unvergesslicher Abend auf jeden Fall, ja.
War schon ein Orgel HSV-Truppen eigentlich.
Ja, ich denke mal.
Also mit Jerome Boateng, Seroberto, David Jarolim, Piotr Trochowski, Mladen Petric.
Ja, auch also, Elgero Elia damals ziemlich gehypt worden. Also von dem her, da waren schon coole Spieler mit dabei. Ich bin sowieso ein HSV-Sympathisant zu jener Zeit gewesen, habe oftmals mit dem HSV auf FIFA gezockt. Also die haben, weil es einfach immer geile Truppen beieinander gehabt haben, mit Ruud van Nistelrooy in den Jahren davor, danach, ich glaube davor war es, wenn ich mich jetzt nicht täusche, aber ja, im Grunde war es dann aber am Ende der Europa League Gruppenphase, glaube ich, nur Platz 3 oder 4. Rapid hat dann noch einen Punkt geholt gegen Celtic und dann ist der Downfall, hat dann begonnen in dieser Europa League Saison. Maximilian B., der liebe Kollege von Rundum Rapid Podcast, nochmal erleben, hat er geschrieben, Home 30.08.2012 nach dem Away Game, das ich nie wieder erleben möchte. Er spricht von diesem Hin- und Rückspiel gegen PAOK Saloniki. Damals zu Beginn auf Thessaloniki hat es diese Ausschreitung gegeben und dann
mit Platzsturm, ja.
Genau. Und dann dieses überragende 3-0.
Rapid verloren das Hinspiel, 1-2. Hinspiel denkwürdig, aber das Rückspiel natürlich auch von der von der ganzen die Stimmung, mit der das geprägt war in Hütteldorf, und dann perfekter Spielverlauf eigentlich. Ja. Machst in der ersten Hälfte das erste, machst kurz dann nach der Pause mit Darren Spoit das zweite und dann den Deckel drauf in der Schlussminute, Steffen Hoffmann.
Ich kann mich da erinnern, ich war da im Stadion und diese 2-0-Führung hat dann schon gewackelt. Also Park ist da ja mit allen Männern wirklich nach vorne gerannt und,
ja,
und hatten ja wirklich gute Chancen auch. Und dann halt eben in der 90. der Goalie war draußen und der Steffen Hoffmann aus der, ich glaube schon, das war noch die eigene Hälfte, glaube ich. Gerade noch so. Und der Ball ist wirklich gefühlt in Slow Motion ist er da reinkommen. Also, aber dafür war der Jubel auf den Tribünen, die Schreie höre ich gerade noch. Ja.
DJ Antoine 77 via YouTube. Die offensichtlichste Antwort, das 7:0 vom Ostersonntag, ist natürlich auch des Öfteren gepickt worden. Klar, das ist auch österreichische Fußballgeschichte. Ich weiß, mittlerweile sind viele österreichische Fußballfans schon genervt und übersättigt mit diesen Geschichten über dieses 7:0. Aber ich meine, wenn du in einem so direkten Duell um Platz 1 so ein Ergebnis hast, dann kann man das aber nicht vergessen.
Es gibt... Und im Zuge der weiteren Sendung werden wir es auch sehen, es gibt kaum österreichische Bundesliga-Partien, die einfach so im kollektiven Gedächtnis drin sind. Mhm. Weil sonst alles andere sind meistens, glaube ich, jetzt Europacup-Spiele oder Länderspiele.
Ja, weil man da ist wirklich um Meisterschaftsentscheidung gegangen, 2008 damals. Klar, es war erst die 31. Runde, aber das war dann im Grunde der Turnaround und so ein bisschen auch der mentale Genickbruch für das Team von Giovanni Trapattoni damals. Darf man da nicht vergessen. Und ich kann mich auch noch gut erinnern. Also die ist einfach alles aufgegangen in dieser Partie. Da hat es keinen Rapidschuss gegeben, der, glaube ich, neben das Tor gegangen ist. Und einer diese Eindrücke damals von Peter Backholt, der da auf der Ersatzbank gesessen ist, und irgendwann ist ihm dann doch einmal der Schmunzler rausgekommen, weil er es nicht mehr unterdrücken hat können.
Also ich weiß noch, ich bin daheim gekommen und am Fernseher aufgedreht und da war die 15. Spielminute und da stand halt eben schon 3-0. Und ich war perplex in dem Moment ein bisschen. Und da ging es eigentlich in der Tonart eh so weiter.
Ja, das Orge war ja, du bist dann mit einem, was sind sie reingegangen, mit einem 5:0 bist du in die Halbzeitpause gegangen und trotzdem hast du das Gefühl gehabt, naja, aber wenn jetzt Salzburg auftrat, wer weiß, was noch passiert. Erste Szene der zweiten Halbzeit und es steht 6:0. Es war wie verhext an diesem Spieltag für Red Bull Salzburg. Bleiben wir doch gleich bei den Mozartstädtern und machen mit dem Vorschlag weiter von ARD. DTM via YouTube. Salzburg-Düdelingen, dieses Spiel hat den neuen Weg bei RB eingeläutet und damit auch die ganze Liga nachhaltig gestärkt.
Boah, ja, das peinlich. Ja.
War der Start der Ära Rangnick, Roger Schmidt. Ja. Düdelingen auswärts im Hinspiel schon 0-1 verloren und dann gewinnst nur 4-3. Das Rückspiel, wo du eigentlich schon 1-3 hinten bist.
Und ich meine sogar nochmal 2-3 in der 57.
Dass du einfach zu Hause so viele Tore kassierst gegen Düdelingen. Das war, ich meine, das kann auch einmal kann es da passieren auswärts, aber dass dann nochmal sich das Ganze wiederholt, das ist eigentlich das Absurde an dieser Begegnung, an diesem Duell.
Ja, ist den Salzburgern lange nachgehängt, die Partie.
Nur immer eigentlich. Denn Fritz, für mich war es das 4:1 von Salzburg gegen Lazio, von den magischen 3 Minuten in der zweiten Hälfte träume ich heute noch. Das war für mich das mitreißendste Spiel im Salzburger Stadion. Kann ich mich auch noch gut erinnern. Habe damals, glaube ich, Dienst gehabt, habe es mir auch angeschaut und es war wirklich ein überragendes Spiel damals von Salzburg, eben genau nach dieser, also von der 72. bis zur 76. einfach 3 Tore gefallen.
Ja. Auch da auch ein Rückspiel gewesen, das Hinspiel 2-4 verloren in Rom. Ja. Dann macht die Mobile das 1-0 in der 55. und eigentlich ist das erledigt. Ne? Ja.
Das war eine Bernstarke.
Dann ein paar Sekunden später macht der Bur den Ausgleich und dann eben Haidara 72, Wang 74, Leiner 76. Stevie Leiner Kopfballtor.
Aber also das war ja unterm Strich sowieso eine überragende Europa-League-Saison damals von den Salzburgern, sind ja dann ins Halbfinale eingezogen, auch dort wirklich ein Duell auf Augenhöhe mit Olympique Marseille sich geliefert, aber schlussendlich den Kürzeren gezogen, aber das waren auch schon in den Monaten und den Wochen davor wirklich sehr, sehr geschichtsträchtige Partien, die die Roten Bullen damals abgeliefert haben.
Salzburg in Amsterdam gegen Ajax gar nicht reingeschafft in die Liste? Hat die niemand genannt?
Es sind so viele Spiele gedroppt worden, also auch Rapid Ajax, auch natürlich Salzburg gegen Ajax mit dem legendären Tor von Johnny Soriano aus der eigenen Spielhälfte gegen Jasper Silesen, späterer Barca-Goalie. Also wir können einfach nicht alle durchmachen.
Schade. Weil
es sind natürlich auch viele Spiele aus den 90ern und so. Aber machen wir weiter mit zwei Vorschlägen aus der Perspektive des GRK. Wolfgang S. hat geschrieben, das erste Pflichtspiel nach der GRK-Neugründung, es war nach dem ganzen Mist und Leiden der Jahre davor einfach ein so geniales Gefühl, als die Mannschaft aufs Feld kam und wie es wieder Fußball spielte. War damals am 27. Juli 2013 ein Steirer Cup-Spiel gegen TuS RB Lefast Rhein.
Der Woche im Murauer Cup-Bauert bei Land Steiermark.
Ja, aber auch das natürlich klar. Also, das ist aus der GRK-Perspektive natürlich noch geschichtsträchtiger, aber finde ich auch cool, dass das in die Liste geschafft hat.
Geburtsstunde des neuen GRK.
Gernot Plasnecker, damals auch Trainer beim GRK. Der Rapfel hat geschrieben, GRK Amstetten, 26. Mai 2023, Jastremski-Tor und Lindl-Abschied. Oder in den Worten von Matthias,
ja! Der Kopf gut! Ja! Der GRK führt! Der GRK führt!
Das ist das
1:0! Lendl Jastremski!
Ich glaube, da ist die Kommentatorenbox fast auseinanderbrochen, wie der seinen Schreier losgelassen hat.
Admiral, Liga 2-Fan-Kommentator, der Gewinner dieser Staffel damals unter Matthias hat wirklich abgeliefert bis zum Gehtnicht mehr. Vorletzter Spieltag in Liga 2. Der GRK hat nur mehr zwei Schritte zu gehen gehabt bis zum Aufstieg. Wie es dann ausgegangen ist, auch Wochen später, wissen wir Drama auf der Dornbirner Birkenwiese. Aber dieses Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich auch in meiner persönlichen Top-5-Liste, weil es
Weil es seit dem Antinitus
ist. Naja, ich wollte gerade sagen.
Vielleicht, nein, aber es war einfach, auch dieses ganze Setup war einfach cool. Du hast, es waren 7500 Zuschauer im Stadion, dann die Dramaturgie, dieses Tor von Jastremski war geil, dann wird der Lindl ausgewechselt, du hast sie in der Kurve feiern, währenddessen schießt der Bärm, glaube ich, 2-0 oder 3-0.
3-0.
Das hat einfach alles gepasst, nur halt das Saisonfinale dann in Dornbirn nicht. Aber Minimum Top 5 bei mir.
Ja, was Liga 2 betrifft, auf jeden Fall.
Ja, generell würde ich sagen. Also für mich halt zumindest, ja, aber weil ich halt neben Matthias gesessen bin. So, einen User-Input haben wir noch. Wacker Innsbruck, Stefan Weiß nochmals erleben. Wacker Innsbruck gegen Red Bull Salzburg Juniors im Pasching. Einmal mehr für Innsbruck. Victoria o Muerte. Alles rundherum war anders.
Wacker Innsbruck fixiert im Paschinger Waldstadion. Im Auswärtsspiel gegen die Red Bull Juniors, natürlich, ja, wie könnte es anders sein, den Wiederaufstieg in die Bundesliga, Marcel Schröter, Doppelpack in der Schlussphase. Boah. Ich war damals dort, war geil, es hat, glaube ich, mit Schlusspfiff zum Schütten angefangen, wie nur irgendwas, Blattsturm der Wacker-Fans, sehr großer Sport gewesen.
Ja. Mir taugt das vor allem auch, wenn du auf den Kader schaust von den Salzburger Amateuren. Ich meine, du hast als Trainer generell mal Nico Kovac und dann hast du einen Stefan Schwab, einen Harry Bichler, Daniel Offenbacher. Also das sind schon Isiaka Oedraogo und Philipp Zulechner im Sturm. Also
Isiaka Oedraogo, das war ein Wahnsinn, wenn ich mir so denke. Aber natürlich auch bei Wacker mit dem Fabiano, mit Fabian Koch und auch Georg Harding oder Boris Prokopitz, damals ja auch entscheidend für diesen Wiederaufstieg, also von dem her, ja, kann ich mich auch noch erinnern, war eine richtig coole Partie damals. So, aber jetzt werden wir schon dabei sein bei unseren persönlichen Picks. Wer startet von uns? Was hast du,
Patrick? Der Jungs soll auch mal wieder beginnen, oder wie? Okay. Ja, ich habe lange überlegt, war wirklich schwierige Entscheidung, aber es war für mich dann doch ein Spiel, was vielleicht nicht jeder mehr so am Schirm hat, und zwar dieses zweite Aufeinandertreffen in der Europa League Quali gegen Aston Villa. Und zwar das Rückspiel, wo Rapid 3:2 gewonnen hat, nachdem sie im Hinspiel 1:1 gespielt haben, nachdem sie auch vor dem Hinspiel Niki Zajelovic verloren haben, weil der sich ja mit seinem Transfer zu den Glasgow Rangers erstreikt hat, sagen wir mal so. Und das war schon ein verrücktes Spiel, also im Villa Park 30.000 Zuschauer, Rapid geht sogar 0:1 nach in Rückstand, Ate Nuhiu macht das 1:1, dann hat Aston Villa einen Elfmeter zugesprochen bekommen, der Hedler hat den kalten. In der 72. Minute.
Raimund.
Ja, wer sonst?
Also, die Jüngeren vielleicht gar nicht wissen. Deswegen.
Wie wird er da gewesen sein? Pur. Ja, Elfer hat zwar gehalten, 77. das 2-1 durch Emil Heskey.
Emil Heskey nämlich, verstehst? Ja. Auch ein Nuller Legende.
Es muss da geben, verstehst du, dann bist du eh schon im Gesamtscore hinten, ja, und Mario Sonnleitner macht 60 Sekunden nach dem Treffer von Heskey einfach das 2-2 und nicht genug, 3 Minuten später kommt einfach René Gadler daher, super random, ja, und macht das 3-2 und damit war halt eben eh der Aufstieg in die Europa League Gruppenphase fix durch. Und generell, dass man Aston Villa ein zweites Mal schlägt, war schon ein besonderes
Ding. Dass man es zum zweiten Mal hintereinander zieht.
Ja, ja, voll. Und also, das auch, aber halt eben, dass man sie dann sogar auswärts besiegt. Und das finde ich schon mit einem schlechteren Kader, als was er im Jahr davor halt einfach war.
Ja, definitiv. Europäische Weltklasse. Damals ja auch das Interview von Mario Sonnleitner nach der Partie. Hier hat man eigentlich eher doch, du nimmst das erste Spiel gegen Aston Villa, das 16 Sekunden von Nikica Jelovic. Ich meine, dieser Roar damals im Hanapi-Stadion, der ist, glaube ich...
Ja, der war schon cool. Der war schon mega cool. Aber ich finde, mit dieser ganzen Geschichte und dieser Dramaturgie, die was dieses Rückspiel halt eben in diesem Jahr einfach da gebracht hat, das hat es bei mir einfach ausgestochen.
Gruppenphase war dann eher zum Vergessen.
Aber Startgeld hat es gegeben.
Harald, wie ist es bei dir?
Ich habe ein bisschen einen oldschooligeren Ansatz gewählt, nämlich das 3-2 von Österreich gegen die Niederlande im Mai 1990.
Wer kann sich nicht daran erinnern?
Ja. Wer war nicht dabei?
Vorbereitung auf die WM 1990, Österreich davor gegen Argentinien, amtierender Weltmeister mit Diego Maradona 1-1 gespielt. Mhm. Dann kommen die Niederlande und Österreich gewinnt 3-2. Ich habe es deswegen genommen, weil es das erste Fußballspiel ist, an das ich so leise Erinnerungen habe, weil ich vor Ort war. Ich war damals 6 Jahre alt, im bummvollen Happelstadion, wo mega Stimmung war. Und ich würde es einfach deswegen gerne nochmal erleben, um es einfach bewusster zu erleben.
Ja, verstehe.
Ich meine, damals hat die Holländer mit Koeman, mit Rijkaard, mit Gullit, mit Van Basten... das ganze Spiel nochmal zu erleben, wäre sicher geil. Österreich hat dann quasi geglaubt, sie fahren jetzt nach Italien und werden Weltmeister.
Es ist anders gekommen.
Es ist sich knapp nicht ausgegangen.
Sehr, sehr anders. Wie man das halt so kennt in Österreich.
Ich meine, Österreich-Niederlande ist sehr oft von unseren Usern gepickt worden, allerdings nicht 1990, sondern 2024. Ich glaube, auch dieses Spiel wird lange in Erinnerung bleiben. Vielleicht ist es jetzt doch von Erinnerung nicht so groß wie Cordoba. Aber für mich war es rein von der Tragkraft, ist es schon auch eine Partie, die lange in den Köpfen der österreichischen Fußballfans verankert sein wird.
Und es war insgesamt erfreulicher als Cordoba.
Ja.
Das auf jeden Fall.
Absolut. Also nicht auf Schadenfreude, sondern auf...
Es war ein Gruppensieg einfach.
Tatsächlich.
Ein Gruppensieg mit Frankreich, Erfolg Niederlande passiert. Und Polen. Also ihr zwei ganz kurze und ein längeres. Also Österreich-Schweden 1997, weil ich halt dabei war. Entschuldigung, was ich habe nie gesagt, das ist nur ein Spiel. Nein,
Habe ich nie gesagt. Ich schneide das
so,
raus.
Ich mach ganz kurz. Österreich-Schweden 1997, weil ich im Stadion live mit dabei war. Das würde ich gerne nochmal erleben. Ich war ein bisschen krank und mir mega taugt. Erstes Mal ans Tappelstadion beim Ländermatch dabei gewesen und dann die Herzog. Ich bin in diesem Eck damals gesessen. Hat uns im Grunde so ein bisschen das Tor, die Tür zur WM 1998 geöffnet.
War das jetzt der kurze oder der lange?
Das war der kurze. Also. WM 2022, das Finale. Frankreich-Argentinien. Ich meine,
Alter. Ja, okay, war geil.
Havara. Ja. Das war so unfassbare Partie und ich würde es gerne bewusster miterleben, weil ich damals ewig lang einen Parkplatz bei mir vor der Wohnung gesucht habe und ich fast zu spät gekommen bin zur Partie. Und im Elfmeterschießen hat meine Tochter nämlich Palatschinken wollen und die habe ich währenddessen gemacht. Und das war, ich habe es nicht so ganz bewusst wahr erleben können, aber es war trotzdem natürlich überragend.
Dafür haben wir das jetzt noch immer jeden Tag.
Und, muss ich aber jetzt etwas länger noch besprechen.
Okay, bitte,
FC Barcelona gegen PSG, 8. März 2017, 0-4 im Rückspiel und dann dieses 6-1 im Camp Nou. Sergio Roberto, ein Tor, ein Moment, der ihn auf ewig unsterblich machen wird oder gemacht hat.
Aber wer war der überragende Spieler eigentlich in dieser Partie? Hast du mir noch erklärt beim Essen heute?
Ja, es war definitiv nicht mehr. Also Leo Messi ist dann eher schon nach dem, was war es, das 1-3 von Edinson Cavani mit hängendem Kopf herumgetrottet. Aber Neymar hat damals wirklich, das war eine Masterclass. Da hat er jeden Ball genommen, er hat jeden Freistoß getreten, er hat den Elfmeter dann auch in der 90. Minute reingehaut und war dann ja auch derjenige, der das 6-1 eingeleitet hat von Sergio Roberto mit diesem Chip in den Strafraum. Keine Ahnung, es waren glaube ich 17 Fehlentscheidungen in dieser Schlussphase mit dabei, aber das Ergebnis ist 6-1 nach diesem 0-4. Unfassbar.
Ja, allein dieser Zeitpunkt, nur ganz kurz, dieser Zeitpunkt einfach, dass du in der 88. das 4, du brauchst in der 88. stand jetzt noch 3 Tore, verstehst du? Und dann machst du die ab der 88. Minute einfach so weg. Brutal gewesen.
Ja, ich nehme Österreich-Schweden, weil es hat einen Österreich-Bezug wenigstens.
Ja, bei Österreich-Schweden. Ach,
da, ja, ich muss, von deinen 3 Picks
mal. Also Entschuldigung, ja, eh, aber das war einfach
ja, nein, cool.
Unfassbar. Und was, wer diese 6-1 vor dem Spiel getippt hat? Damals auf Facebook.
Du.
Auf unserer Facebook-Seite, ja, ich habe 26 getippt.
Wahnsinn.
Wurde nur noch mal gesagt haben. Also, das war Was wäre wenn? Kurz zur Erklärung. Wir haben ja in der letzten Episode oft auch unsere, wir haben die User gebeten, unseren Rubrikennamen für dieses Format zu geben. Es ist dann ein bisschen in eine falsche Richtung gelaufen, weil es geht ja nicht nur um Spieler, sondern eben so Fußball im Konjunktiv. Deswegen haben wir das Ganze Was wäre wenn genannt. Aber einen guten Vorschlag hätte ich doch gerne jetzt nochmal gedroppt vom Bockerl. Wir alle 1 haben wir das bekommen. Der hätte vorgeschlagen, Nostalgie shoppen.
Hätte das finde ich cool. Ja.
Nostalgie hoppen wäre es heute in etwa gewesen. Aber wir bleiben, glaube ich, bei Was wäre wenn. Hoffentlich seid ihr damit zufrieden. Das soll es dann auch gewesen sein. Wir sind nächste Woche wieder retour bei Was wäre wenn. Das wissen die beiden noch gar nicht. Aber wir werden die perfekte Bundesliga zusammenstellen. Jetzt könnt ihr schon mal die Kommentare damit füllen. Wie schaut eure perfekte Bundesliga aus? Wir freuen uns auf viel Input.
Wie viele Vereine? Vielleicht, dass wir es begrenzen.
Darf man
nicht, dass du dann mit einer 34
ja, mit nein, kein 34 geben. Maximal.
Liga daherkommst.
Na, maximal 16 Vereine, hätte ich gesagt, oder?
Mach mal 12. Das ist ein bisschen schwierig. Ja,
12
ist ja, zu eben. Schwer. 16 ist so, da kannst du jeden nehmen. Ne?
16. Okay. Harald macht 16. 12, wir machen 16. 16. Und der Patrick
ich mach nur 10. 8
sehr gut. Das soll es dann gewesen sein. Noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal bei der ANSA-Konferenz. Was wäre, wenn?
Ciao. Servus.
Wie warst du zufrieden mit ihm?
Extrem schlecht begonnen. Und am Ende live an, würde ich sagen.
Das ist immer ein Spektakel für die Zuschauer, glaube ich. Wir bleiben bodenständig und...
Was soll ich jetzt auch sagen?
Ich bin wirklich glücklich, also ich habe keine Worte jetzt.
Aus.
Ende.